Herzlich willkommen zum letzten Abend, jedenfalls zum letzten Vortragsabend unserer Reihe. Sind doch alles Menschen. Den allerletzten, da sehen Sie schon, einige Dinge tun sich schon, den haben wir ja dann übermorgen. Und ich möchte also mit einem Dank an Sie beginnen. Dank dafür, dass Sie nun diese Reihe so zahlreich und nimmer müde besucht haben, mit diesem doch etwas, sagen wir mal, von großer Biodiversität, um so ein Schlagwort zu benutzen, geprägten Programm, was uns nur vom Liebesleben der Heuschrecken über die Orientierung der Wüstenameisen, das Verhalten von Primaten bis hin dann zu Fragen der Hirnforschung, der Willensfreiheit gebracht hat. Also vielen Dank, dass Sie so großes Interesse gehabt haben. Und das ist natürlich den Veranstaltern, Herr Lühr lässt auch grüßen, er hat leider eine Präsidiumssitzung. Das ist natürlich eine wunderschöne Sache auch für uns. Und wir machen auch schon Pläne, wie es nun weitergehen wird. Das kommende Programm kenne ich noch nicht, aber wir denken darüber nach, etwas im übernächsten Wintersemester. Also es wird in jedem Fall in diesem kommenden Wintersemester auch wieder etwas sein und im übernächsten, da sind schon so einige Ideen, aber davon dann später. Ja, dann gibt es eine nicht so gute Nachricht und dann wieder eine doch bessere. Ich soll Sie sehr, sehr herzlich grüßen und um großes Verständnis bitten. Herr Pannenberg, der heute Abend hier an dieser Stelle sprechen sollte, ist erkrankt und er liegt mit einer sehr fiebrigen Grippe zu Bett, rief mich heute Morgen an und bat um Verständnis, dass er nicht selber kommen kann. Aber seien Sie nur nicht zu sehr enttäuscht und traurig. Er hat also pflichtbewusst, wie er ist, sein Manuskript schon vorbereitet und auch übers Wochenende noch redigiert und hat es per Boten heute Morgen oder heute Mittag haben wir es dann erhalten, von München hier heraufgeschickt. Und Herr Professor Anselm von der Theologischen Fakultät wird nun Herrn Pannenbergs Manuskript Ihnen vorlesen. Ja, ich danke also Herrn Anselm auch, dass er das nun macht. Und ja, dann darf ich Sie bitten, dann den Vortrag zu beginnen.
Ja, meine Damen und Herren, Stellvertretung ist ja ein durchaus theologisches Motiv. Wie Sie das auch immer hier ausdeuten wollen, ich werde versuchen, das Manuskript von Wolfhard Pannenberg, von dem auch ich Sie nochmal ganz herzlich grüßen soll, hier richtig vorzutragen. Ich bin mir bei dem Studium im Zug heute vorgekommen wie ein Schauspieler, der einen fremden Text zu studieren hat. Ich tue mein Bestes, mir fehlt aber sowohl die Soufflöse als auch der Regisseur. Deswegen bitte ich um Ihr Verständnis, wenn ich es nicht immer ganz so geschliffen vortragen kann, wie es Wolfhard Pannenberg getan hätte. Nun also, christliche Freiheit und Wahlfreiheit, ich betone es nochmal, von Wolfhard Pannenberg. Bei allen Unterschieden im Verständnis von Freiheit ist in unserer kulturellen Überlieferung Freiheit doch immer dem Zwang entgegengesetzt. Das gilt schon für den politischen Sprachgebrauch. Der freie Bürger, im Unterschied zum Sklaven, unterliegt keinem äußeren Zwang. Andererseits ist Freiheit nicht unvereinbar mit Unterordnung, mit Anerkennung einer Autorität. Nur darf sie nicht erzwungen sein. Nach Platon ist die Norm des Guten sogar Quelle der Freiheit. Denn das für den Menschen Gute bringt ihn zur Übereinstimmung mit sich selbst, zur Autarkie. Nach Aristoteles hingegen ist Freiheit primär Wahlfreiheit. Ganz formal die Fähigkeit, zwischen alternativen Möglichkeiten zu wählen und zu entscheiden, ohne Rücksicht auf einen schon vorgegebenen Inhalt. Die Wahl hat es zu tun mit dem, was bei uns selbst liegt, also in unserer eigenen Macht steht. Diese, die aristotelische Auffassung der Freiheit als Selbstbestimmung, ist im Verlauf der Geschichte einflussreich geworden, bis hin zu unseren modernen Vorstellungen von Freiheit. Wenn John Locke in seinen Abhandlungen über die bürgerliche Regierungsform 1690 schrieb, dass alle Menschen von Natur aus frei sind, ihre Handlungen zu ordnen und über ihren Besitz und die eigene Person nach Gutdünken zu verfügen, dann liegt dabei der Gedanke der Wahlfreiheit zugrunde. Der Wahlfreiheit im Sinne der Selbstbestimmung der Person durch die Wahl ihrer Handlungen und durch die Verfügung über ihr Eigentum und über sich selbst. Unter dem Einfluss von Locke hat dann die amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 1776 individuelle Freiheit und die Suche nach Glück zu einem aus der Natur des Menschen fließenden Grundrecht erklärt. Und entsprechend sichert auch das Bonner Grundgesetz von 1949 einem jeden das Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit zu, wenn auch begrenzt durch die Rechte anderer, die verfassungsmäßige Ordnung und das Sittengesetz. Bei all diesen Beschreibungen des Grundrechts auf persönliche Freiheit geht es um Selbstbestimmung nach eigener Wahl. Vorausgesetzt ist, wie schon bei Aristoteles, dass der Mensch fähig ist, zwischen Alternativen von sich aus zu entscheiden. Nur unter dieser Voraussetzung scheinen Menschen auch verantwortlich für ihre Taten und Unterlassungen sein zu können. Darum, aus dieser Voraussetzung heraus, hat auch das frühe Christentum den Gedanken der Wahlfreiheit im aristotelischen Sinne übernommen. Der Apologet und Märtyrer Justin schrieb im 2. Jahrhundert, dass die Menschen nach freier Wahl recht oder verkehrt handeln. Sonst wären sie unschuldig an allem, was sie tun. Die Wahlfreiheit ist also Bedingung dafür, dass Strafe und Belohnung sinnvoll sind. Insbesondere aber ist sie in der Theologie Bedingung für die Strafbarkeit der Sünde. Wie nämlich könnte Gott den Sünder strafen, wenn er sich nicht in freier Entscheidung von Gott abwenden würde? Wie könnte Gott strafen? Aus diesem Grund ist der Gedanke der Wahlfreiheit des menschlichen Willens seit dem 2. Jahrhundert ein fester Bestandteil christlicher Theologie geworden. Man kann auch nicht sagen, dass es dafür gar keine biblische Grundlage gäbe. Die findet sich vor allem im Alten Testament, und zwar bei der Verpflichtung des erwählten Volkes auf die Gebote Gottes. So heißt es im Deuteronomium 30, Leben und Tod habe ich euch vorgelegt, Segen und Fluch. So erwähle nun das Leben, auf das du am Leben bleibst, du und deine Nachkommen. Ein ganz anderer Gedanke von Freiheit als dieser im Anschluss an Aristoteles hier vorgestellte, ein ganz anderer Gedanke von Freiheit findet sich im Neuen Testament, besonders in den Worten des Apostels Paulus und des Johannesevangeliums. In beiden Fällen geht es darum, dass wir durch die Verbundenheit mit Jesus und überhaupt erst dadurch, durch diese Verbundenheit zur wahren Freiheit gelangen. Wir bedürfen eines Aktes der Befreiung, um frei zu werden. Als Jünger Jesu werden wir die Wahrheit erkennen, die Wahrheit Gottes, und diese Wahrheit soll uns frei machen. Dieses Wort Jesu im Johannesevangelium tritt in schroffen Gegensatz zu aller Freiheit, die Menschen von Natur aus zu haben meinen. Die Gesprächspartner Jesu erinnern ihn denn auch empört daran, dass sie doch frei geboren, also frei im politisch-sozialen Sinne sind. Wir sind aus Abrahams Geschlecht. Niemals sind wir irgendjemands Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, dass wir frei werden sollen? Jesus erwidert darauf, dass sie, obwohl frei geboren, doch Sklaven der Sünde sind und also sehr wohl einer Befreiung bedürfen. Eine Befreiung durch Teilnahme an der Sohnesbeziehung Jesu zu Gott, dem Vater. Diese Argumentation gilt nicht nur gegenüber dem Stolz des von Natur aus Freigeborenen im antiken Sinne, sondern auch gegenüber anderen Formen der Annahme einer von Natur aus bestehenden Freiheit. Auch gegenüber der modernen Berufung auf eine allen Menschen von Natur aus gegebene Freiheit. Die Berufung auf eine Freiheit zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit nach eigener Wahl kann sehr wohl Ausdruck der Sünde sein. Kann Ausdruck einer Haltung sein, die, eben das ist Sünde, das eigene Ich mit seiner Selbstherrlichkeit an die Stelle setzt, die allein Gott zukommt. Nur die Teilnahme an Gottes Sohnes Verhältnis zum himmlischen Vater, an seinem Gehorsam gegen den Vater, kann davon befreien. Das ist die Wahrheit, die frei macht. Und ganz ähnlich sagt auch Paulus, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2. Korinther 3. Für Paulus ist das die Freiheit vom Buchstaben des Gesetzes, die aber darauf beruht, dass der vom Geist des Herrn, also vom Geist Christi Erfüllte, von sich aus das tut, was das Gesetz in seinem Zentrum fordert, nämlich Gott über alle Dinge zu lieben und aus solcher Liebe heraus dem Nächsten zu dienen. Gott über alle Dinge zu lieben und aus solcher Liebe heraus dem Nächsten zu dienen. Die in der Verbundenheit mit Christus durch die Taufe begründete Freiheit ist also auch bei Paulus, wie bei Johannes, Freiheit von der Sünde. Und zwar nach Paulus dadurch begründet, dass wir in den Tod Christi getauft und so der Sünde abgestorben sind. Aber mit diesem Gedanken ist bei Paulus noch ein anderer Akzent verbunden, nämlich die durch die Teilnahme am Tod Christi begründete Hoffnung auf Teilhabe auch an seinem Leben, neuen Leben aus der Auferstehung der Toten. Die also durch die Teilnahme am Tod Christi begründete Hoffnung auf Teilhabe auch an seinem neuen Leben aus der Auferstehung der Toten. Wenn Paulus im 8. Kapitel des Briefes an die Römer von der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes spricht, dann meint er damit die Freiheit vom Bann der Vergänglichkeit und des Todes, unter dem die ganze Schöpfung seufzt. Von diesem Bann sind die Christen frei durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus, der durch die Auferstehung von den Toten und als Sohn des Vaters an seinem ewigen Leben teilhat. Wenn wir als Glaubende an Jesu Verhältnis zu Gott, an seiner Sohnesbeziehung zu Gott dem Vater teilnehmen, dann haben auch wir die Hoffnung auf das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Und nach Paulus soll sogar die ganze Schöpfung an dieser herrlichen Freiheit der Kinder Gottes teilnehmen und von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit sein. Diese christliche Freiheit von der Sünde, von Tod und Vergänglichkeit unterscheidet sich tiefgreifend von der Wahlfreiheit, die sich verschiedenartigsten Inhalten zuwenden kann. Allerdings scheint die Wahlfreiheit doch zumindest an einem Punkt für die christliche Freiheit von Bedeutung zu sein, nämlich bei der Zuwendung des Menschen zum Evangelium von Christus, also zum Glauben. Aber eine solche Hinwendung ist nach christlichem Verständnis letztlich Gnade und damit nicht Ausdruck einer souveränen Selbstverfügung der Person. Allerdings darf die Entscheidung zum Glauben nicht erzwungen sein. Freiheit vom Zwang ist also hier grundlegend. Der Glaube erfordert die Beteiligung der ganzen Person und ist in diesem Sinne freiwillig. Entsprechendes gilt auch vom Tun der Sünde, wenn auch nicht ganz im gleichen Sinn. Das sündhafte Handeln wäre nicht Sünde, wenn der Sünder es nicht selbst begangen hätte. Aber ob das im vollen Bewusstsein des Gegensatzes gegen Gott und sein Gebot geschah, ist für die sündhafte Qualität der Handlung und für ihre Folgen nicht entscheidend. Bezeichnend ist, dass schon in der biblischen Paradiesgeschichte die Versuchung mit der Erwägung beginnt, ob Gott wirklich gesagt habe, der Mensch werde sterben am Genuss der verbotenen Frucht, die vielmehr lieblich anzusehen und begehrenswert zu sein schien. Dennoch haben die ersten Menschen faktisch das Gebot Gottes übertreten und damit die Strafsanktion verwirkt, die freilich nur in abgeschwächter Form zur Anwendung kommt mit der Austreibung aus dem Paradies. In der Geschichte der christlichen Theologie ist immer wieder versucht worden, die Wahlfreiheit des Willens zu vereinen mit dem Gedanken, dass der Mensch erst in der Gemeinschaft mit Gott und seinem ewigen Leben wahre Freiheit gewinnt. Dabei hat die platonische Lehre, dass der Mensch seiner Natur nach auf das eine Gute hin angelegt ist, auch da, wo er irrt, noch vom Streben nach dem Guten geleitet wird, wichtige Vermittlungsdienste geleistet. So haben christliche Kirchenväter seit Irenäus und Alexandrin gelehrt, dass der Mensch seine wahre Freiheit erst in Verbindung mit dem wahrhaft Guten, mit Gott also, findet. Nach der Lehre Augustins ist der Mensch auf die Gemeinschaft mit Gott, dem höchsten Gut, angelegt und nur darin wahrhaft frei. Während die Abweichung der Wahlentscheidung von diesem Ziel durch Bevorzugung irdischer Gegenstände des Begehrens die Freiheit mindert. Auch die christliche Theologie des Mittelalters hat noch mehr oder weniger so gedacht. Obwohl mit der aristotelischen Auffassung der Freiheit als wertneutraler Wahlfreiheit eine Ablösung des Freiheitsbegriffs von der Bindung an das göttlich Gute sich bereits anbahnte. Diese Tendenz setzte sich durch mit der Vorstellung von der Indifferenz des Wählenden vor dem Akt der Wahl gegenüber den unterschiedlichen Objekten und Akten des Willens, zwischen denen man wählen kann. Die Vorstellung der Indifferenziertheit des Willens wurde besonders vom Humanismus dann auch auf das Verhältnis des Menschen zu Gott bezogen. Dieses, die Vorstellung der Indifferenz des Wählenden, auch im Verhältnis zu Gott, veranlasste Martin Luther 1525, der Schrift des Erasmus von Rotterdam über den freien Willen scharf zu widersprechen. Weil Luther durch die Lehre von der Wahlfreiheit des Willens die Angewiesenheit des Menschen auf die Erlösung durch Christus, seine Verlorenheit in der Sünde ohne Christus in Zweifel gezogen sah. Denn, so war es Luthers Überzeugung, die Erlösung wird einerseits unsicher, wenn ihre Wirksamkeit von einer freien Willensentscheidung des Menschen abhängig gemacht wird. Und sie wird andererseits zumindest teilweise dann auch dieser Willensentscheidung zugeschrieben. Nach Luther aber hängt alles Geschehen von Gottes Willen und Vorherwissen ab. Gott wirkt alles in allem und was er wirkt, geschieht mit Notwendigkeit. So gelangte Luther zu der verallgemeinerten Auffassung, dass alles mit Notwendigkeit geschehe. Dass alles mit Notwendigkeit nach dem Willen Gottes geschehe, das ist sogar nach Luther unser höchster Trost in allen Widrigkeiten des irdischen Lebens, weil wir uns so immer auch im Erdulden unverständlicher Leiden und Bedrängnisse in der Hand Gottes wissen können. Die Notwendigkeit, mit der alles geschieht, bedeutet überdies für den menschlichen Willen nicht, dass er einem Zwang unterliegt. Die Menschen handeln in der Regel mit willentlicher Zustimmung, gerade auch dann, wenn sie sündhaft handeln. Das ist für Luther ausreichend, um die Verantwortlichkeit des Sünders sicherzustellen. Wir stimmen willentlich zu, auch dem sündhaften Handeln. Darum sind wir verantwortlich und nicht erst deshalb, weil wir auch anders gekonnt hätten. Auch die Entscheidungsfreiheit des Menschen hätte Luther allerdings nicht generell bestritten. Im Bereich der alltäglichen Tätigkeiten und Dinge können die Menschen sich sehr wohl nach eigenem Gutdünken alternativ verhalten, nur eben nicht im Verhältnis zu Gott. Die Menschen bleiben auch in ihren Wahlentscheidungen von Gott abhängig und sie können nicht aus eigenem Willen aufhören, Sünder zu sein, weil ihr eigener Wille immer schon als ein Sündhafter qualifiziert ist. Davon, von diesem sündhaften Willen, können sie nur durch Gottes Gnade befreit werden, indem sie durch Taufe und Glaube mit Jesus Christus verbunden werden. Wenn wir in Jesus Christus durch die Verbundenheit mit ihm des ewigen Lebens teilhaftig werden, so verdanken wir das nicht der Freiheit unserer Willensentscheidung, sondern allein der Gnade Gottes. Luthers Argumentation für die Unfreiheit des Willens vermag in ihrem Kern auch heute noch anthropologisch einzuleuchten. Die Subjektivität des Willens im Akt der Wahl ist den einzelnen Wahlentscheidungen schon vorgegeben und ist nicht ihr Gegenstand. Ist ein Mensch beherrscht von seinen Begierden, so wird er in seinen Wahlakten auch diesen Begierden folgen. Der Drogenabhängige oder Alkoholiker mag zwar die Fähigkeit haben, seine Handlungen zu wählen, aber seine Wahl wird immer wieder zugunsten seiner Abhängigkeit ausfallen. Wenn der Mensch als Sünder in seiner Subjektivität dadurch bestimmt ist, dass er durch sich selbst den Platz besetzt, der allein Gott gebührt, den Platz im Mittelpunkt aller Dinge, dann wird daran durch seine einzelnen Willenentscheidungen nichts mehr zu ändern sein. Angesichts von Luthers scharfer Kritik an der Lehre von der Wahlfreiheit des Willens mag es überraschend sein, dass seine Reformation weithin als Ursprung des Freiheitsgedankens in der Neuzeit gilt. In Hegels Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte heißt es, das Prinzip der geistigen Freiheit sei von der Reformation ausgegangen. Dabei hat Hegel nicht die Kritik Luthers an der Annahme einer natürlichen Willensfreiheit des Menschen übersehen. Luthers Lehre von der Freiheit sei, schreibt Hegel, dass der natürliche Mensch nicht ist, wie er sein soll, dass er die Natürlichkeit überwinden muss durch seine innere Geistigkeit, nämlich durch Christus. Es sei das die subjektive Gewissheit des Ewigen, der an und für sich seienden Wahrheit, der Wahrheit von Gott. So Hegel weiter, so wird der subjektive Geist in der Wahrheit frei, negiert seine Partikularität und kommt zu sich selbst in seiner Wahrheit. Und damit sei die christliche Freiheit wirklich geworden. Mit der Reformation ist es möglich, dass die Völker sich sammeln, die Fahne des freien Geistes, der bei sich selbst und zwar in der Wahrheit ist und nur in ihr selbst bei sich selbst ist. Und Hegel fügt hinzu, dies ist die Fahne, unter der wir dienen und die wir tragen, die Fahne des freien Geistes. Die Geschichte der Neuzeit sei, so ist es dann die These Hegels, als Entfaltung dieses Prinzips zu verstehen. Um nun eine solche Sicht der Reformation, wie sie hier bei Hegel begegnet, zu verstehen, muss man Luthers Traktat von der Freiheit eines Christenmenschen von 1520 vor Augen haben, den Luther als Zusammenfassung seiner Lehre geschrieben und in lateinischer Fassung Papst Leo X. gewidmet hat, auf dem Höhepunkt des Streites über die luthersche Lehre im Vorfeld der Verhängung des Bannes. Die Schrift Die Libertate Christiana ist Luthers wichtigster Beitrag zum Freiheitsthema gewesen. Die 5 Jahre später geschriebene Auseinandersetzung mit Erasmus verhält sich komplementär zu den Thesen der Freiheitsschrift. Die Freiheit des Christenmenschen, von der Luther 1520 schreibt, ist nicht die Wahlfreiheit des natürlichen Willens, sondern die Freiheit, die wir erlangen, wo wir durch den Glauben von der Subjektivität des natürlichen, sündhaften Willens befreit werden. Weil nämlich der Glaube uns hineinversetzt in Christus und uns so Anteil gibt an Christus und allen seinen Gütern. Das Vertrauen des Glaubens versetzt uns aus uns selbst hinaus in den hinein, auf den wir uns im Glauben verlassen. Der Glaube ist seiner Natur nach also ekstatisch. Er versetzt uns in Christus hinein, auf den wir unser Vertrauen setzen, und so erlangen wir durch den Glauben Anteil an allem, das Christus hat, an seinem Leben, an seiner Gerechtigkeit, an seinem Heil. Luther beschreibt das in der Sprache der mittelalterlichen Brautmystik. Der Glaube vereinigt die Seele mit Christus, wie die Braut mit dem Bräutigam eins wird und an allen seinen Gütern Anteil bekommt. Überhaupt ist Luthers Glaubensverständnis eine Form christlicher Mystik. Dass der Glaube uns ekstatisch außerhalb unser Selbst mit dem vereinigt, auf den wir uns verlassen, das ist ein mystischer Gedanke, eben Glaubensmystik. Diese Glaubensmystik ist die Grundlage für die Teilhabe des Glaubenden an allem, was Christus hat, an seinem Leben, an seinem Heil und an seiner Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit des Glaubens ist nach Luther nicht primär begründet im juristischen Akt einer Anrechnung der Gerechtigkeit Christi zugunsten des Sünders. Grundlegend ist vielmehr die mystische Partizipation des Glaubenden an Christus und an allem, was er hat. Der Zurechnungsgedanke hat demgegenüber eine untergeordnete Funktion. Zu den Vollkommenheiten Christi, an denen der Glaubende partizipiert, gehören nun auch Christi Königtum und Priestertum. Der Glaubende hat durch den Glauben Anteil an dem Königtum, zu dem der auferstandene Christus erhöht ist, der zur Rechten Gottes sitzt, also Gottes Königsherrschaft teilt. So kann Luther schreiben, der Christenmensch sei ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Zugleich freilich ist der Christ um Christi willen auch, wie Christus selbst, ein dienstbarer Knecht aller und jedermann untertan, nämlich aus der Spontanität der Liebe, mit der sich Christus den Menschen zugewandt hat. Die Liebe, die aus dem Glauben fließt, ist also ihrerseits Ausdruck der christlichen Freiheit. Und diese Freiheit macht den Menschen einerseits unabhängig von aller irdischen Autorität, verpflichtet und motiviert andererseits aber zur Teilhabe an den irdischen Aufgaben des Lebens und so also auch zur Unterordnung unter die Ordnungen des Zusammenlebens. Die Freiheit des Christen ist also, wie Hegel ganz richtig gesehen hat, nicht identisch mit dem natürlichen Willen des Menschen in der Ungebundenheit seines Beliebens, sondern sie überwindet diesen naturwüchsigen Willen durch den Glauben an Jesus Christus erlangte Gemeinschaft mit Gott und seiner Wahrheit. Hegel meinte, so wird der subjektive Geist des Menschen in der Wahrheit frei, negiert seine Partikularität und kommt zu sich selbst in seiner Wahrheit. So erst auf dem Weg des durch den Glauben an Jesus Christus erlangten der Gemeinschaft mit Gott in seiner Wahrheit. Aber ist das wirklich identisch mit der Freiheit der Moderne, die politisch garantierte Freiheit der Individuen, die durch die Menschenrechte begründet und garantiert wird? Entspricht diese politische Freiheit der Moderne nicht eher der ungebundenen Wahlfreiheit des natürlichen Willens, der sich nach eigenem Belieben verhält, eingeschränkt nur durch die gleiche Freiheit der anderen? Trotz dieses scheinbaren Gegensatzes oder dieser Spannungen gibt es tatsächlich eine Verbindung zwischen der von Luther gelehrten christlichen Freiheit und dem politischen Freiheitsbegriff der Moderne. Das ist die Freiheit des Evangeliums, das seinerseits die Quelle der christlichen Freiheit der Glaubenden ist. In Luthers Sendbrief an Leo X., der die Zusendung der Freiheitsschrift Luthers begleitete, heißt es, dass er seine Lehre nicht widerrufen könne, weil das Wort Gottes, das alle Freiheit lehrt, nicht soll noch muss gefangen sein. Die Freiheit des Evangeliums gehört also eng mit der christlichen Freiheit zusammen, weil das Wort Gottes, das alle Freiheit lehrt, nicht soll noch muss gefangen sein. Darum hat die Reformation für die Freiheit des Evangeliums gekämpft und diese wurde mit der Glaubensfreiheit, die ihr korrespondiert, indem sie aus der Predigt des Evangeliums hervorgeht, zur Wurzel aller anderen bürgerlichen Freiheiten. Dieses vor Augen hat auch Oliver Cromwell, der Protektor der für die politische Freiheitsgeschichte bahnbrechend gewordenen englischen Revolution des 17. Jahrhunderts, in einer Rede an das englische Parlament von 1657 gesagt, das Parlament habe sich bemüht, den two greatest concernment that God has in the world zu dienen. The one is that of religion and of the just preservation of the professors of it, to give them all due and just liberty. Das zweite Anliegen Gottes aber seien die bürgerlichen Freiheiten. The other thing cared for this is the civil liberty and the interest of the nation. Allerdings ist die Verbindung zwischen der christlichen Freiheit und der bürgerlichen Freiheit der Individuen bei Cromwell nicht mehr deutlich bezeichnet. Eine Verbindung, die darin besteht, dass jedes einzelne Individuum zur Gemeinschaft mit Gott durch den Glauben bestimmt ist und dadurch eine unaufhebbare Eigenständigkeit gegenüber allen irdischen Autoritäten hat. Ende des 17. Jahrhunderts hat dann John Locke die religiöse Begründung der Freiheitsrechte aller Menschen auf ihre schöpfungsmäßige Bestimmung zurückgeführt. Alle Menschen sind von Gott gleichermaßen frei geschaffen worden. Auch dieser Rückgriff auf die naturrechtliche Begründung der allgemeinen Freiheit des Menschen war allerdings eine, wenn auch abgeschwächte Auswirkung des christlichen Freiheitsgedankens. Denn nach der antiken Naturrechtslehre war ja die allgemeine Freiheit des Urstands im Stande der Vergesellschaftung verloren gegangen, während Locke sie für die Gegenwart noch reklamierte. Er berief sich dafür auf Gott, den Schöpfer, der die Menschen bei ihrer Erschaffung zur Selbstständigkeit bestimmt habe, zu einer selbstständigen Lebensführung und sie in diesem Sinne frei geschaffen hatte, doch allerdings in Bindung an seine Gebote. Trotz einer bei Locke schon etwas leicht spürbaren Ablösung von der christlichen Begründung der Freiheit aus dem Glauben an Jesus Christus, blieb die christliche Begründung bei ihm also noch wirksam. Es ist ja auch nicht so ohne weiteres aus sich selber evident, dass jeder einzelne Mensch zur Freiheit bestimmt und darin von den anderen zu respektieren ist. Hegel hatte doch wohl recht mit dem Urteil, dass das Prinzip der allgemeinen Freiheit nur da Bestand hat, wo jede Individualität als positiv im göttlichen Wesen gewusst wird. Wie es eben begründet ist in der christlichen Lehre von der Menschwerdung Gottes, nämlich darin, dass die Menschwerdung Gottes in einem Menschen, in Jesus Christus, allgemein menschliche Relevanz hat, weil es die ganze Menschheit meint, die durch den Glauben in die Sohnesgemeinschaft mit Gott hineingezogen werden soll. Allerdings wird man heute kritisch einräumen müssen, dass diese christliche Herkunft des neuzeitlichen Freiheitsprinzips verblasst ist, mehr als noch zu Hegels Zeit. An die Stelle ihrer Begründung durch die Teilhabe des Glaubenden an Jesus Christus und an seiner Sohnesbeziehung zum Vater ist die Vorstellung einer mit der menschlichen Natur gegebenen Freiheit getreten. Solche Freiheit wurde zwar im 18. Jahrhundert noch auf die Schöpfungsabsicht Gottes mit dem Menschen begründet, so wie eben bei Locke, aber sie wurde, auch bei Locke schon sichtbar, nicht mehr inhaltlich mit dem Glauben an Jesus Christus verbunden. Vor diesem Hintergrund kann dann Kant die christliche Begründung der Freiheit ersetzen durch eine moralische. Das Bewusstsein des moralischen Gesetzes begründet die Annahme, dass wir ihm entsprechend auch handeln können. Damit ist bei Kant auch die Einschränkung der individuellen Freiheit durch die Bedingung der Zusammenstimmung mit der Freiheit aller anderen schon gegeben. Denn Recht ist nach Kant nichts anderes als die Einschränkung der Freiheit des Menschen auf die Bedingung ihrer Zusammenstimmung mit der Freiheit von jedermann. Recht ist nichts anderes als die Einschränkung der Freiheit des Menschen auf die Bedingung ihrer Zusammenstimmung mit der Freiheit von jedermann. Der naturwüchsigen Freiheit der Individuen tritt die so begründete Rechtsnorm allerdings als Schranke, als äußerliches Sollen gegenüber. Das hat Hegel dann in der Rechtsphilosophie von 1821 betont. Wenn die Einschränkung des individuellen Beliebens durch die Freiheit der anderen und dadurch durch die Rechtsordnung nicht beim Gegensatz zur individuellen Freiheit stehen bleiben soll, dann muss nach Hegels Urteil der Freiheitsbegriff selber im Sinne der reformatorischen Freiheitslehre vertieft werden, nämlich durch den Gedanken, dass der natürliche Mensch nicht ist, wie er sein soll, dass er die Natürlichkeit überwinden muss. So hat Hegel es in seiner geschichtsphilosophischen Vorlesung formuliert. Der Mensch ist nicht von Natur, wie er sein soll, er kommt erst durch den Prozess der Umbildung zur Wahrheit und so erst erlangt er seine Freiheit. Erst durch den Geist der Wahrheit wird der subjektive Geist in der Wahrheit frei, negiert seine Partikularität und kommt zu sich selbst in seiner Wahrheit. Dabei handelt es sich bei Hegel um die Wahrheit Gottes und um die Vereinigung Gottes mit dem Menschen durch Inkarnation. Bewusste Freiheit, sagte er, ist nur, wo jede Individualität als positiv im göttlichen Wesen gewusst wird. In diesem Sinne ist der reformatorische Freiheitsgedanke nach Hegel Prinzip der modernen Staaten geworden, mit ihrer Anerkennung der konkreten Freiheit der Individuen in ihrer persönlichen Besonderheit. Im Zuge einer fortschreitenden Säkularisierung der Gesellschaft allerdings ist der Freiheitsgedanke selbst verkommen zur individuellen Beliebigkeit, die nicht mehr an einer alle Willkür vorgeordneten Norm des Guten orientiert und nur noch durch die gleiche Freiheit der anderen beschränkt ist, konkret durch die Rechtsordnung. Doch auch die so reduzierte Gestalt bürgerlicher Freiheit ist in christlicher Sicht immer noch Ausdruck der persönlichen Selbstständigkeit, zu der Gott den Menschen geschaffen hat und die ihre wahre Bestimmung in der sohnhaften Gemeinschaft des Menschen mit Gott hat. Die Begründung der nur vermeintlich naturrechtlich evidenten Freiheit des Menschen als Menschen ist aber prekär. Die Überzeugung davon wird nur geschützt durch das Interesse eines jeden an ihrer Aufrechterhaltung, sodass sie nicht ernsthaft in Zweifel gezogen wird. Geschehe das, so würde der Brüchigkeit ihrer Basis einer rein säkularen Auffassung von der politischen Ordnung und ihrer anthropologischen Grundlagen sich vermutlich schnell zeigen. Die Brüchigkeit, die in dem Verlust ihrer Begründung in dem Glauben und in dem Gottesgedanken liegt. Lassen Sie Wolfhard Pannenberg, zum Abschluss noch ein Wort sagen zu der Diskussion über das Verhältnis der Wahlfreiheit des menschlichen Willens zur neurobiologischen Beschreibung der Vorgänge im menschlichen Gehirn. Hier ist kein grundsätzlicher Konflikt zu erkennen, solange die naturwissenschaftliche Beschreibung nicht beansprucht, die Gegebenheiten des menschlichen Vermögens zu wählen zwischen möglichen Handlungen und Gegenständen des Verhaltens hinweg zu erklären als eine bloße Illusion. Es wäre unsinnig zu bestreiten, dass alles menschliche Verhalten durch Hirnprozesse gesteuert wird, also auch die Wahl zwischen Alternativen des Verhaltens. Der Streit zwischen einer deterministischen und einer indeterministischen, durch das Auftreten kontingenter Faktoren in den Naturprozessen bestimmten Auffassung des Naturgeschehens allgemein, trägt für die spezielle Frage nach dem Zustandekommen unserer Wahlentscheidungen wohl weniger aus, als man manchmal meint und gemeint hat. Luther jedenfalls hätte bei seinen Anschauungen über den unfreien Willen, das Servum Arbitrium, wohl wenig Einwände gegen eine deterministische Beschreibung der derartigen Vorgänge gehabt. Allerdings hätte er darauf beharrt, die Notwendigkeit des Geschehens als eine letztlich in Gott und nicht nur als eine naturgesetzlich begründete Notwendigkeit zu denken. Das ist eine Frage, die auf einer sehr allgemeinen Ebene der Diskussion zwischen Theologie und Naturwissenschaft erörtert werden muss. Wie verhält sich das Handeln Gottes in allem Geschehen, zu dem wir als Christen uns bekennen, zu dessen naturwissenschaftlicher Beschreibung? Der Dialog zwischen Naturwissenschaft und Theologie in den letzten Jahrzehnten hat immerhin gezeigt, dass es hier weder bei einem beziehungslosen Nebeneinander noch gar bei einem ausschließenden Gegensatz sein Bewenden haben muss. Auch der Vorgang des Glaubens, in welchem die christliche Freiheit gründet, ist übrigens einer neurobiologischen Beschreibung sicherlich nicht prinzipiell entzogen. Der Glaube ist schließlich ein Akt des Menschen, auch wenn er durch den Geist Gottes begründet ist. Und als Akt des Menschen ist er anthropologischer Beschreibung jeder Art zugänglich. Der Glaube an Jesus Christus allerdings ist schwerlich auf eine neurobiologische Beschreibung reduzierbar. Sonst nämlich müsste auch sein Gegenstandsbezug in eine solche Beschreibung einbezogen werden. Die Neurobiologie müsste ihre Zuständigkeit also auch auf den spezifischen Gegenstand des Glaubens, also auf Jesus Christus als den auferstandenen Herrn, an dem der Glaube hängt, ausweiten. Das wäre ein Stadium der wissenschaftlichen Entwicklung, das aber jedenfalls über ihren gegenwärtigen Stand weit hinausginge. Vielen Dank.